You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pop und Pubertät. Wir sind immer noch im Jahr 1996. Klaus Bieler und Marc Hofmann, wir sind uns einig wie selten, hat die erste Folge ergeben, über Alben, haben neue Alben entdeckt, die wir beide gut finden, finden die gleichen Alben langweilig. Ich glaube, sowas gab es noch nie bisher. Und wir schauen mal, was die zweite Folge hier bringt.
Es gab doch schon die ein oder andere Schnittmenge.
Ja, die gab es, aber in der Fülle kommt mir das ja, doch sehr so neu vor.
Vielleicht ist es wie beim alten Ehepaar oder wie wenn dann alte Leute aussehen wie ihr Hund.
Wir haben noch ein paar... Ja, genau. Vielleicht kommt es noch dazu. Wer ist wer? Wir haben noch ein paar Filme. Wir haben ja viel über afroamerikanische Kultur, Rassismus und die ganzen Auswüchse dessen gesprochen in der ersten Folge. Und da gibt es noch einen Film, der eigentlich dazu passt.
Soll ich sagen, wie er heißt?
Meiner Meinung nach, Moment, gleich, vielleicht sogar der erste Film, der sich auseinandersetzt mit systemischem Rassismus oder mit Justizrassismus in den USA. Ich glaube, dass es da auch losgeht, dass es eben filmisch umgesetzt wird. Zurzeit ist ja kein Entrinnen mehr eigentlich vor Filmen, auch mit historischem Hintergrund und so weiter, die sich mit dieses Themas annehmen. Ich glaube, dieser Film ist einer der ersten, zumindest wenn man mal To Kill a Mockingbird, der ja wahrscheinlich die Gottmutter dieses Genres ist. Dann war aber in den 80ern, glaube ich, einigermaßen Ruhe mit dem Thema. Und jetzt kommt der Film.
Ich traue es mich fast nicht zu sagen. Abputze.
Der Badesalzfilm, richtig. Guter Tipp. Ein Film, den ich nie gesehen habe.
Ich auch nicht. Ja, aber Badesalz, okay.
Badesalz ist großartig. Ja. Ja, meine Kinder lieben sie auch. Und wir hören sie gerne. Perfekt. Im Auto. Nee, ich meinte eigentlich die Grisham-Verfilmung Die Jury. Ein Film, der mir nochmal in Erinnerung gerufen wurde durch die ganz, 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 ganz wunderbare und sehr inspirierende Autobiografie von Matthew McConaughey, ein sehr interessanter Typ, dessen Karriere ja damit begann, dass er so als Rom-Com-Schönling aufgetreten ist. Er hatte da eigentlich immer was anderes im Sinn, aber das war halt für ihn eine Möglichkeit, da einen Fuß in Hollywood reinzukriegen. Er hat dann immer einen Film gedreht, ist wieder ein halbes Jahr mit seinem Wohnmobil rumgereist und hat irgendwie gesurft und ist dann wieder zurück. Und das ist, glaube ich, eine seiner ersten ernsten Rollen. Mittlerweile weiß man ja, was es für ein Kracher ist, der Typ irgendwie. Spätestens seit der ersten Staffel von True Detective ist da kein Zweifel mehr, wie gut der ist. Da taucht er zum ersten Mal in einer Nicht-Rom-Com auf, und zwar übernimmt er die Rolle von Woody Harrelson, der nach Natural Born Killers toxisch wird für Hollywood Mainstream Blockbuster und nicht mehr besetzt werden kann und sein Heil dann eher in Indie-Filmen sucht, bis er dann wieder rehabilitiert wird irgendwann. Und der Film heißt Die Jury. Und ich habe ihn mir unlängst nochmal angeguckt, und er ist insofern interessant, als wir hier ein klares Verbrechen haben, begangen von zwei Rednecks an einem schwarzen Mädchen. Der Vater dieses Mädchens, Samuel L. Jackson, in einer frühen Rolle, begeht Selbstjustiz und erschießt die, und es geht jetzt eigentlich um den Prozess gegen den Vater. Und dieser Film endet mit einer relativ glimpflichen Strafe für Samuel Jackson, weil Matthew McConaughey als Verteidiger von Jackson am Ende des Films den Satz sagt, der wirklich für ihn auch dann der Grund war, warum er diesen Film unbedingt machen wollte. Als er den im Drehbuch gelesen hatte, beschreibt es in der Autobiografie, gesagt, wie geil, wie kann man das Thema noch besser auf den Punkt bringen? Und zwar guckt er dann die Jury an, amerikanische Gerichtsprozesse ja immer so als Show inszeniert auch und so weiter, und guckt die Jury an und stellt ihnen die Frage, was, wenn sie weiß gewesen wäre? Und das noch als letzter Kommentar zu diesem Thema erstmal.
Da gab es ja viele Grisham-Verfilmungen, die Firma, die Akte, die Jury.
Ja.
Und irgendwann war das dann, glaube ich, abgefrühstückt.
Waren aber alle relativ erfolgreich, immer hochkarätig besetzt und eigentlich immer gut anzugucken. So, hatten wir immer Spaß
Wobei gemacht. Die Akte mit Julia Roberts fand ich dann bisschen zäh, meine ich mich zu erinnern. Ich glaube, ich habe den in Berlin im Bahnhof Zoo-Kino gesehen.
Die waren aber immer recht komplex. Ich weiß, dass ich mal mit einer Schule einen gemacht, der Klient gemacht habe, die dann auch inhaltlich ausgestiegen sind irgendwann, weil das, weil es schon juristisch echt komplex zugeht zum Teil.
Und untersprachlich Namen und so.
Dann noch ein Film, der so passt in diese Reihe. Filme enden mit einem überraschenden Twist, also üblichen verdächtigen Sieben und so weiter. Und da gibt es einen, der heißt Zwielicht mit Richard Gere und Edward Norton, der auch so ein Mann der Stunde war in den 90ern. Ein wahnsinnig toller und talentierter und Schauspieler in vielen tollen Filmen.
Wir gehen Grüße raus an Andreas Laug, der aussieht wie Edward Norton.
Und Zwielicht ist so ein, man, er wirkt wie so ein konventioneller, auch so ein, da ist ein Verbrecher und man fragt sich jetzt, ist er schuldig? Und Edward Norton kann in der letzten Minute da doch noch einen überraschen auf eine Art und Weise, mit der man nicht gerechnet hätte. Dann Mars Attack von Tim Burton, einer der wenigen Tim Burton-Filme, die ich nicht gesehen habe. Ich habe mich dem immer verweigert,
diesen Film. Ich habe das Plakat natürlich und ich habe ihn erst letztes Jahr, ich bin eigentlich, kann ich mich als Tim Burton-Fan bezeichnen, ich habe ihn erst letztes Jahr gesehen und ich muss sagen, was für ein Schwachsinn, aber im positiven Sinne, ich habe mich tot gelacht, weil die Marsianer, die machen einfach nur alles am Arsch und lachen sich dabei kaputt. Das ist fast wie Minions eigentlich. Und da sind ja auch wahnsinnig viele Stars in dem Film. Ich glaube sogar Jack Nicholson, kann das sein?
Ja, ja. Hochkarätig, ja, alle möglichen, ja.
Und ich finde es, wie du immer sagst, ein Riesenspaß. Mhm. Und wie die alles am Arsch machen, einfach nur scheiße sind. Und die haben so eine riesen Glocke auf dem Kopf, wo das Gehirn, glaube ich, drin rumwabert und so. Und es ist eigentlich nur pure Zerstörung. Ich finde es wirklich einen sehr lustigen, in seiner Absurdität, Film.
Larry Flint, das sind dann so Rollen, die Woody Harrelson spielen darf zu dieser Zeit. Milos Forman, glaube ich, Regie. Und Courtney Love in ihrer ersten Hauptrolle.
Es geht mal wieder um die Pornoindustrie, so wie in Boogie Nights, den Film, den ich nie besessen habe, aber Marc ihn mir gegeben hat, weil er der Meinung war, er gehört mir. Jetzt habe ich ihn halt unterm B abgeheftet in meiner riesigen Sammlung. Und ich habe natürlich von Larry Flint auch das Plakat. Und Woody Harrelson ist wie ein gekreuzigter auf einem Männerslip, ich glaube sogar mit, wie heißt's, Star-Spangled Banner, Unterhose. Also schon für USA-Verhältnisse.
Ja, sehr USA-kritisch natürlich. Larry Flint ist ja nicht nur, er sagt irgendwie, Porno ist geil, sondern da geht es ja schon um mehr. Es geht natürlich auch um das Hinterfragen von amerikanischen Werten, auch die Heuchelei. Und die Doppelzüngigkeit, mit der da vorgegangen wird, irgendwie, was Moral angeht.
Und da sind wir ja wieder bei der Republikanischen Partei.
Ja, genau. Und guter Film, sehr unterhaltsam und sehr erhellend und schlau. Auch überhaupt, ja, viel Amerika-Kritik dann in den liberalen, nach den Reagan-Jahren, den ultrakonservativen, reaktionären Jahren, jetzt in den 90ern unter Clinton, merkt man auch im Kino neue Themen und viel mehr Amerika-Kritik auch wieder. Dann noch ein ganz, ganz schlimmer Film, der erste und letzte Film von Lars von Trier, den ich mir angeguckt habe, danach wollte ich keinen mehr sehen, Breaking the Waves.
Von dem habe ich habe auch noch nie einen Lars von Trier Film gesehen, ich finde aber den Soundtrack von Björk super zu dem Film.
Ja, weiß nicht, wie er heißt. Wo sie mitspielt. Oh,
ich möchte es auch gar nicht.
Nee, ich will es nicht. Breaking the Waves ist so schlimm. Es ist nicht auszuhalten.
Ich habe die Geschichte erzählt gekriegt und da war meine Frau dabei und die hat nur den Kopf geschüttelt und nie im Leben will sie diesen Film sehen.
Nee, den muss man wirklich nicht sehen. Also genauso wenig.
Warte mal kurz zur Geschichte. Also da liegt jemand im Bett und kann nichts mehr machen und seine Frau soll dann sexuelle Erfahrungen machen, die sie dann ihrem Mann erzählt. Und da bleibt es natürlich nicht bei konventionellen Dingen. Und ich weiß nicht, ob man darüber einen Film drehen muss.
Ja, der ist so ein, arbeitet auf einer Bohrinsel und hat einen Unfall und sitzt halt an einem Rollstuhl. Stellan Skarsgård und Emily Watson spielt den.
Ja, die war ja dann ziemlich der Star, aber alle haben sie auch irgendwie bemitleidet, weil sie die Rolle spielt. So wie Björk halt auch, die gesagt hat, sie dreht nie wieder einen Film.
Ja, vor allem nicht mit Lars von Trier.
Ja, ja.
Ein genauso schlimmer Film und einer der Filme, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, bin ich raus oder habe ich die ganze Zeit überlegt, ich gehe jetzt gleich raus und konnte dann aber nicht, weil ich dann doch wissen wollte, irgendwie, ob die das ernst meinen. Ein David Cronenberg-Film basiert auf einem Roman von J.G. Ballard oder wie der
Russ
heißt.
Ballard ist ja...
Ja, das ist der andere. Crash heißt der.
Ach, mit diesem Fetisch.
Ja, es geht um Autoerotik, nennen wir es mal. Also Erotik, die dadurch entsteht, dass man Autounfälle hat und sich dabei eigentlich verstümmelt. So. Also alle Protagonisten in dem Film hochkarätig besetzt. James Spader, Rosanna Arquette, glaube ich, und Holly Hunter und ich weiß gar nicht, wer noch alles dabei ist, haben eigentlich irgendwelche Amputationen auch. Komplett und dann auch Sex während des Unfalls und um solche Dinge geht's da. Eigentlich ein typisch David Cronenberg-Thema, aber noch absurder als das, was er sonst macht. Cronenberg ja immer so auf dieser Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, das ist ja immer so sein großes Thema.
Die Fliege.
Und hier jetzt schießt er etwas übers Ziel. Auf jeden Fall nicht abartig, den Film. Also meine Güte.
Ja, also das ist schon als Idee komplett absurd. Ich meine, es gibt ja wirklich Menschen, da denkt man, also Dichtung ist noch harmlos gegen das, was richtige Menschen machen. Ich will das ins Detail, aber es gibt zum Beispiel, ich bin ja großer Monica Bellucci-Fan und da gibt es einen Film, Shoot 'Em Up, da hat sie gerade Sex, während ihr Sexpartner gerade irgendwelche Gangster erschießt. Also ja. Währenddessen. Da denke ich auch,
das ist
okay,
Quatsch.
Das ist jetzt natürlich Absicht, aber es ist trotzdem irgendwo verstörend, wenn man das sieht.
Ja. Dann kommt noch ein Film, den finde ich insofern interessant, weil er heißt Bound und es ist ein Film von den Wachowski-Brüdern, die heute die Wachowski-Schwestern sind. Und die Geschichte dieses Films ist die, dass sie die Wachowski-Brüder wurden ja dadurch weltberühmt, dass sie Matrix ersonnen haben und auch die Regie geführt haben. Die hatten diese Idee schon in der Schublade, die haben den kompletten Matrix-Film gezeichnet als Storyboard, die wussten, wie der aussehen soll, die hatten die komplette Handlung fertig, das komplette Drehbuch, sind damit zu den Studios gegangen und ein gewisser Joel Silver, ganz berühmter, wichtiger Produzent, weiß gerade nicht mehr für welches Studio, wahrscheinlich Warner Brothers, ja, ziemlich sicher Warner Brothers, hat gesagt, sieht super aus, aber ihr seid völlige Neulinge, ich kann euch nicht irgendwie $100 Millionen geben, um diesen Film zu machen. Zeigt erstmal, ob ihr was könnt. Und hat ihnen das Drehbuch von Bound auf den Schreibtisch gelegt und sagt, macht mal den und wir gucken mal. Ein kleiner, fieser Indie-Thriller mit Gina Gershon, die man mal eine Weile immer gesehen hat und jetzt die völlig von der Bildfläche verschwunden ist. Sie hatte einen sehr großen Mund, das war so ihr Markenzeichen. Und einem Typen, Joe Pantoliano, der dann auch in Matrix den Cypher gespielt hat, diesen Verräter, und der dann in den Sopranos eine unfassbare Rolle hatte über 3 Staffeln oder so, die so schlimm war, dass ich mir vorstellen könnte, dass es auch ein Karrierekiller war. Zumindest hat man ihn nie mehr gesehen seither.
Und hat nicht einer von Matrix auch in Herr der Ringe mitgespielt, als Elbe mit so langem Haar? Kann sein, dass es der ist. Müssen wir nachgucken.
Nee.
Weil also da ist einer, so ein älterer Elbe, glaube ich, der in Matrix mitspielt.
Ja, also ob das der ist.
Wir reichen das nach.
Ja, da
für die Nerds.
Aber dann müssen wir mal gucken. Genau, Bound, das war die Geschichte, die fand ich ganz interessant. Der Film selber war dann an einigermaßen Erfolg, hat kaum was gekostet und dann durften die eben Matrix machen. Der Rest ist Geschichte und jetzt noch ein letzter Film, der Knaller eigentlich des Jahres 1996.
Ich habe auch noch 2.
Der Überfilm.
Beavis and Butthead.
Romeo and Juliet. Baz Luhrmann, der hier ja einen Overkill inszeniert für die Sinne in MTV-Ästhetik. Eine unfassbare Kombination aus Musik, Film und bildlichem und Bildgewalt, nennen wir es mal so.
Und Soundtrack-Gewalt.
Und Soundtrack, eben mit einem fantastischen Soundtrack. Und ganz, ganz, ganz vielen ja, wirklich ganz toll passenden Liedern einfach immer wieder ausgewählt. Ja, bis hin zu dieser Gospel-Version von Princess When Doves Cry in der Hochzeitsszene und so weiter. Ein ambivalenter Film für manche, diese Kombination aus Original-Shakespeare-Sprache und dann dieser Gangster-MTV-Ästhetik ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich hatte einen Kumpel, der den ganz schlimm fand irgendwie. Das ist das Schlechteste, was er jemals gesehen hat. Die meisten Leute fanden ihn, glaube ich, ziemlich gut und ich habe ihn vor kurzem nochmal mit einer Abi-Klasse geguckt und der funktioniert immer noch. Gut gealtert.
Schau, Leonardo DiCaprio.
Leo, der junge Leo DiCaprio, Claire Danes, die sehr junge noch, und auch Pete Postlethwaite als Pfarrer, als Friar.
Bloody Band.
Ja. Toller Film.
Ja.
Toller Soundtrack.
Mhm, habe ich.
Großer, großer Hit dieses Soundtracks von den Cardigans. Love, Fool, die ihr zweites Album machen, First Band on the Moon, 96. Es ist eigentlich eine Fortsetzung ihres ersten Albums. Dieser ganz eigenständige und ganz erstaunliche Sound, so eine Mischung aus Easy Listening mit so ja, Kinderlied-Melodien, dann diese Nina Persson mit so einem ja, etwas, ja, so eine Lolita-Image auch, das so sehr kindlich klingt, sehr süß und nett. Aber man sieht dieser Band auch schon optisch an, dass das eigentlich nicht ganz passt. Und wenn man sich auch mal mit den Texten auseinandersetzt, dann geht es da wesentlich abgründiger zu, als man auf den ersten Blick wahrhaben möchte. Die Band, das sind eigentlich Rocker. Ja, man sieht es auch, wie sie auf der Bühne stehen und so. Da sind langhaarige Typen dabei und wie sie sich gebärden.
Ex-Metaler sind
es. Ja, Ex-Metaler. Man hört es natürlich auch an den Coverversionen. Auf dem ersten Album war es Sabbath, Bloody Sabbath. Und auf dem zweiten Album ist es Iron Man. Love Fool hieß der große Hit auf diesem Album. Mein absolutes Lieblingslied auf diesem Album ist das vorletzte Lied, das heißt Great Divide. Und das Lied ist mir aufgefallen und unter die Haut gefahren und lässt mich seither nicht mehr los durch die Serie, die fantastische Serie Mad Men, die ja die 60er Jahre in einer ja, Detailgetreue und irgendwie Komplexität und Ambivalenz zeigt, wie eigentlich wenig andere
fantastisch
Werke. Und da gibt es eine Szene, wo wir sind ja so in dieser Vorortwelt, er arbeitet in New York, wohnt im Vorort, die Frau ist so ein typisches Desperate Housewife, völlig unterfordert, überqualifiziert, raucht irgendwie Kette, muss die Kinder großziehen und ist eigentlich zu Tode gelangweilt und geht dann in der Not in Therapie. Und wir sind so abends in dem Haus von Don Draper, der Hauptfigur, und wir sehen, wie alle ins Bett gegangen sind und er in sein Arbeitszimmer geht und den Therapeuten anruft, um zu erfahren, worüber sie geredet hat. Und dann setzt dieses Lied ein mit der Textzeile "There's a monster growing in our head" und die Kamera schleicht langsam von seinem Schreibtisch weg auf den Boden und fährt zu diesen Klängen von diesem unfassbaren Lied ganz, ganz langsam aus dem Zimmer raus, die Treppe runter, aus dem Haus raus, auf die Straße. Und es ist eine Szene, die mir selbst in der Reminiszenz noch Gänsehaut verschafft.
Tja, Nina Persson.
Ja.
Die sieht ein bisschen aus wie das Model aus Freiburg, Anna Evers in manchen Videos. Und das Video zu Love Fool sieht aus, als hätten es Pierre und Gilles gedreht, die zwei super kitschigen schwulen Künstler aus Paris. Die machen oft Werbung für Gautier und ist immer von den Farben und so drüber. Ich finde viele Lieder, vor allem weil so unerwartete Akkorde kommen, sehr gut, also es ist Jazz-Akkorde und so, finde ich deshalb immer wieder überraschend und ich finde, die Band klingt, obwohl das so von der Stimme her so Lolita-mäßig rüberkommt, extrem selbstbewusst. So, die wissen genau, was die tun. Und ich muss ja später noch über The Divine Comedy sprechen.
Da kommen wir gleich dazu.
Es gibt ein Lied auf dem Album Finde Circle von Divine Comedy, das heißt Sweden und das hat schon fast wagnerischen Pomp. Das ist ein unfassbares Lied, also wenn man das hört, kann man sagen, entweder man findet es super, oder man sagt, der Typ hat es nicht mehr alle. Und da redet er oder singt er über Schweden und was die alles für tolle Dinge da oben haben und dann zählt er Menschen auf, unter anderem Nina Persson.
Ja.
Er hat aber leider Ingmar Stenmark vergessen. Aber das kann man, glaube ich, nicht so gut singen.
Ja, vielleicht, ja. Ja, also Wahnsinn, auch ein großer Erfolg in den USA, dieses Album, taucht auch beim Dimmery auf, völlig zu Recht, finde ich, von den Kritikern sehr gut aufgenommen. Und in Japan ist diese Platte komplett explodiert und hat Platin erreicht.
Das sind auch mal so Infos, ne?
Ja.
Toll, ich habe noch einen Film, den ich auch pophistorisch, also nicht unbedingt historisch, aber weil meine schmerzlich vermisste Lieblingssängerin Sinead O'Connor dort natürlich singt, und zwar das Lied He Moved Through the Fair, ein eigentlich A Cappella-Lied, ein sehr berühmtes Lied in Irland. Der Film beschäftigt sich mit der Gründung der IRA und der Film heißt Michael Collins und er wird gespielt von
Liam Neeson.
Ich finde, er spielt super. Und der auch schmerzlich vermisste Alan Rickman spielt De Valera, den Präsidenten damals von Irland. Und er ist so unangenehm in der Art, wie er spricht und diese Reden hält und so, dass man, wenn man den gesehen hat, nur schwer wieder rauskriegt aus dem Kopf. Alan Rickman als die Rolle, die er da spielt. Leichter war es, als Alan Rickman in Robin Hood diesen Bösewicht gespielt hat. Da denkt man, was soll Alan Rickman sein? Auf jeden Fall, ich sehe fast immer diesen irischen Präsidenten, wenn ich Alan Rickman sehe. So intensiv spielt er den. Und der Film ist natürlich für Englischunterricht, wenn es um Irland geht, unabdingbar. Und Sinead O'Connor singt da in einer ganz wichtigen Szene am Schluss dieses Lied, He Moved Through the Fair, unglaublich. Und da wird halt der Bloody Sunday, wo dann bei einem Rugby-Spiel plötzlich diese englischen Panzer reinfahren und alles niedermähen, gezeigt. Und diese Morde, die frühe IRA verübt, mit dem Ziel, dass England eben Irland in Ruhe lässt. Und dann muss Michael Collins diesen Kompromiss aushandeln, dass praktisch Irland geteilt wird in den protestantischen nördlichen Teil, also Nordirland, und die Republik Irland. Und das wird ihm als Verrat ausgelegt und er wird am Schluss von einem Heckenschützen ermordet. Und die Rolle von Alan Rickman ist halt eigentlich so eine ziemlich fiese, weil er überlässt eigentlich Michael Collins die Drecksarbeit und er ist halt einer, der sagt nichts, es gibt nichts für die Engländer. Und ein super Film. Und ich habe dann bemerkt in einem Video, in Bonusmaterial, da heißt dann irgendwann, this is what eventually killed him. Und eventually muss man in dem Fall mit schließlich übersetzen. Aber leider hat dann die Übersetzerin eventuell gesagt, aber es ist ganz klar, was ihn schließlich umgebracht hat, nämlich, dass er diese Rolle einnehmen musste, der als Vermittler und alles mögliche, aber eigentlich hat Michael Collins die IRA gegründet und ich kann den Film wirklich für alle Irland Interessierte nur empfehlen, also super gespielt, super historisch nachgestellt, wie dann auch dieses Rathaus brennt, in Dublin oder Belfast, weiß nicht mehr genau, fantastisch.
Gut. Jo, dann.
Wolltest du nicht noch was über Independence Day sagen?
Ich habe nicht viel zu sagen über den Film.
Spielbergle hat man ja Roland Emmerich genannt. und die beste Szene finde ich, wo dieses riesen Raumschiff, glaube ich, über New York ist. Man sieht nur noch Raumschiff. Das ist eigentlich so absurd wie in Spaceballs. Das riesen Raumschiff. Ansonsten halt ein Film, der alles viel größer macht, als es eigentlich, obwohl das macht ja den Film aus. Und jemand wie Emmerich, der findet wahrscheinlich das, die Gigantomanie in Amerika so gut, dass er noch einen draufsetzt als Außenstehender. War ein Monsterhit.
Was vielleicht interessant ist an dem Film, es gibt ja diese Rede von Bill Pullman als Präsident und man sieht ja dann bei den Zuhörern, wie da dieses multikulturelle Amerika, wir haben Schwarze, wir haben Asiaten, wir haben Weiße, alle stehen da und hören ihm zu, wie er eben sagt, we will not walk gently into the night und so weiter und richtig so eine flammende Rede hält zur Einheit ja, wir müssen jetzt zusammenhalten, wir Amerikaner und wir Menschen ja letztlich auch. Ja. Mhm. Und interessant ist also Emmerichs Botschaft hier, die so suggeriert, wenn eine Bedrohung von außen kommt, dann halten die Menschen zusammen und dann müssen wir eben gemeinsam das Problem lösen. Ich finde, dass die Zeit hier Emmerich eigentlich widerlegt hat. Ich habe das Gefühl, dass Bedrohungen von außen, sprich Klima oder Corona, die Menschheit eigentlich noch mehr entzweit.
Auf jeden
was,
Fall.
Was der Film Don't Look Up auf Netflix oder Look Up mit Leonardo DiCaprio und genau aus Hunger Games ja komplett viel realistischer und zeitgemäßer gezeigt hat als Independence Day Glauben ja, machen ließ.
War halt vielerlei Weise eine Utopie. Ja. Ein fieser Film noch, Zwei Tage L.A.
Den kenne ich nicht.
Ja, also so fieser Thriller.
Mhm. Ja, dann sind wir wieder beim Dimmery. Cardigans haben wir gerade schon und jetzt kommt ein Album, über das Klaus wahrscheinlich mehr sagen kann. Wir sind noch in Großbritannien und es gilt als das Meisterwerk, zumindest bei Dimmery, dieser Band oder dieses Künstlers.
Ja, ich muss da kurz was Biografisches erzählen. Ich war mit meinem Kunststudium so gut wie fertig und habe erst dann mich um eine Wohnung bemüht, beziehungsweise die ist so angeflogen an mich, also Studium fertig. Und dann ziehe ich eine WG nach Freiburg, völlig bescheuert, mit Bertram gemeinsam. Und dann habe ich mir in Freiburg einen Job besorgt. Der hat aber mich nur, beziehungsweise andersrum, 6 Stunden ausgehalten. Und zwar, weil es am Champagner stand in der Markthalle bei einem Franzosen. Und inzwischen bin ich ja mit Franzosen versöhnt, aber das hat wirklich allem die Krone aufgesetzt nach traumatischen Erlebnissen beim Schüleraustausch, bla bla bla. Ich möchte nicht ins Detail gehen. Jedenfalls habe ich dann bei diesem Champagnerstand gearbeitet mit einer Krawatte, die der Seidenmalerei von Freunden entsprang. Ich sah voll idiotisch aus und den ganzen Tag kam eigentlich fast niemand, außer irgendwelche Frauen, die das ganz schick fanden, mittags einen Champagner zu schlürfen. Und der Mensch am Champagnerstand, der hat, egal was ich gesagt habe, immer gesagt, ja, ich habe das und das. Also wenn ich gesagt habe, ich mache Musik, ja, ich spiele Jazzgitarre, bla bla bla. Dann sage ich, ich mache das und das. Ja, ich bin selber Künstler. Also er war in allem besser. Und wenn ich irgendwie das Glas falsch gehalten habe, wurde ich mehr oder weniger mit Blicken gepeinigt, bis ich dann bei meinem zweiten Auflaufen gesagt habe, ich glaube, das ist nichts für mich. Es war ganz schlimm. Und warum erzähle ich das? Weil ich genau an dem Tag eine Platte gekauft.
Aber hab. Wo ich gerade dran denken muss, der erinnert mich extrem an diesen Concierge in Gilmore Girls, der genau so ist.
Der Concierge.
Der im Hotel von ihr. Dieser Franzose, der genauso redet wie du gerade, immer schlecht gelaunt ist, alles ja, scheiße findet.
Das könnte sein.
Das der ist genauso wie du, der überall irgendwas findet, immer so die Augenbrauen
ja, hochzieht, ja, ja, ja.
Missbilligend.
Bei denen findet man Gilmore Girls sehr lustig, weil der halt
gar ja, nicht reinpasst. In dem Film oder in der Serie ja, ja, ja. Als Typ ist der natürlich unangenehm und ein Riesenarsch.
Ja, das einfach. Stimmt. aber da war halt leider nichts lustig. Und einmal ja. Kam Bertram und redet mit mir und lacht natürlich. Und ich auf einmal kommt der und sagt, du bist ja zum Arbeiten. Dabei war nichts zu tun, ja. Weil da halt niemand war. Also es war extrem demütigend und ich glaube, das war auch das Ziel. Und dann kaufe ich an dem Tag eine Platte, die auf den ersten Blick das dekadente Leben wie Champagner schlürfen mittags in der Markthalle. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht so glamourös wie Venedig, aber das feiert das dekadente Leben. Die Platte heißt Casanova und stammt von The Divine Comedy. Und es gibt ja manche Platten, das hat man, die sind lebensverändert und das war so eine. Ich habe die gekauft, weil ich glaube ich das Lied Something for the Weekend, die Single und der Opener, gut fand, aber ich wusste ja überhaupt nicht, was ich da in der Hand hielt. Es war wirklich das Öffnen der Büchse der Pandora, denn Neil Hannon, das Mastermind dahinter, ist für mich eines der Genies musikalisch und auch lyrisch. Ich habe ein wunderbares Büchlein, The Lyrics of Neil Hannon, und zwar ein kleines Büchlein im festen Einband, und das hat es auch verdient, was der so schreibt. Denn die Texte sind so extrem schlau, intelligent, witty, tongue-in-cheek. Und die Musik ist, also wie soll man das überhaupt beschreiben, barock völlig überbordend mit Orchester und halt komplett absichtlich übertrieben. Er singt ein bisschen wie Scott Walker, von dem er ja auch Fan war.
Ja, der taucht auch auf bei Dimmery hier und so wie du es beschreibst, das sind ja genau die vier ersten Scott Walker Alben, die man auch hören kann.
Ja, ich kann natürlich alle hören, aber er destilliert praktisch aus Scott Walker diese Grandezza in der Stimme und so. Und er schafft es wirklich, dass man da nicht drüber lacht. Nicht einmal in dem Instrumental Theme from Casanova, da kommt plötzlich so eine britische Stimme, die dann sagt, we run ahead of schedule and there's time for an extra item. Und er erzählt dann halt, wer was spielt und so. Und dann kommt ein wahnsinns kitschiges Lied. La 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 la. Und das ganze Cover und alles spielt sich ja in Venedig ab, wo Neil Hennen sich da wie so ein cooler Gangster präsentiert, der halt auf dem Markusplatz einen Cappuccino schlürft und so weiter. Und die Themen sind zwischen lustig und extrem tiefgründig. Und ich weiß jetzt, welches Lied auf meiner Beerdigung gespielt wird, nämlich The Dogs and the Horses, das letzte Lied auf der Platte, wo es halt darum geht, dass der Sommer immer zu kurz ist. Und aber es sind nie Phrasen, sondern immer Sätze, die man sich übers Bett nagelt, finde ich. Und es sind wunderschöne Lieder drauf. Und er hat es, glaube ich, auf keiner Platte so übertrieben wie auf der. Und ich kann verstehen, wenn man sagt, das ist mir wirklich jetzt zu viel. Das ist drüber. Aber für mich eines der besten Alben, das jemals erschien, für Einsteiger, Becoming More Like Alfie. Ein wunderschönes Lied. Es ist auch immer so mit einem Fuß im Britpop.
Das finde ich gut. Das war mal auf einem Rolling Stone Sampler drauf damals, die ich da angefangen habe zu sammeln und die eigentlich so das Füllhorn waren für neue Musik.
Ja, da habe ich es wahrscheinlich auch entdeckt.
Das war ein starker Song.
Das ist schön. Und dann gibt es natürlich noch was ich gut finde, nämlich eine Reminiszenz an Breakfast at Tiffany's, aber ich glaube eher ans Buch. Das heißt A Woman of the World. Und wer das kennt, das Buch und auch den Film, der weiß, dass es da um sie geht. She's a fake. Yes, but she's a real fake. Und so. Schönes Lied, aber jetzt nicht das Beste auf der Platte, aber A Woman of the World handelt von Breakfast at Tiffany's. Und was ich immer toll fand, war The Frog Princess. Das geht los mit der französischen Nationalhymne. Die wird dann auch eingebaut in das Orchesterarrangement. Und was Schlaueres, Unterhaltsameres, gleichzeitig Tiefgründiges, habe ich selten gehört. War Wahnsinn. Das jetzt eine...
Ja, deutlicher kann man es nicht machen.
Also auch nicht zu kurz.
Nein.
Casanova, the Divine Comedy. Fantastisch.
Dann gehen wir noch durch den Dimmery. Ich kann da nicht zu allem viel sagen, aber vielleicht du. Ja, Stereo Lab ist auch so eine Band, die eigentlich weitgehend an mir vorbeiging. Emperor Tomato Ketchup heißt die Platte. Dimmery beschreibt es als Mischung aus Pop, französischen Pop der 60er Jahre, Einflüsse minimalistischen Krautrocks und amerikanische Elemente des alten Funk sowie die Simplizität Velvet Undergrounds. Wir haben Streicher drin, wir haben mehrstimmige Gesänge, wir haben Elektronik drin. Schön melodiös, schön produziert, kristallklar. Für mich eigentlich irgendwie nichtssagend.
Also ich habe das nicht gekannt, nur vom Namen, habe es mir angehört und ich werde es mir auch kaufen. Mhm. Ein Lied klingt sogar nach den Cardigans, das heißt Sybil's Reverse oder so. Und es ist wirklich wie ein Sampler. Manchmal klingt es nach James Bond oder sogar nach Flaming Lips. Und dann kommt plötzlich was klingt wie Punk. Im ersten Lied zum Beispiel ist so ein Trance-artiger Basslauf. Wiederholt sich die ganze Zeit und dann baut sich das auf. Und ich finde, das Album macht Spaß. Hm. Ja, also, ja, und dann wird Französisch gesungen, dann mal wieder... Englisch, aber halt ganz viel psychedelisches Zeug, das sieht man schon am Cover. Und ich am liebsten auf Vinyl würde ich mir das besorgen. Also wirklich ein Album, wo man denkt, die machen jetzt, glaube ich, wirklich nur, was sie Bock haben. Wenn sie jetzt Lust haben, ein Punklied zu machen, dann machen sie halt ein Punklied, dann wieder irgendwie James Bond, Flaming Lips, obwohl die ja noch nicht zur vollen Blüte gereift waren damals. Aber ich war überrascht, wie viel Spaß das macht.
Jetzt kommt eine Band, die in den 90ern auch in bestimmten Kreisen sehr populär war, und zwar Tortoise. Ich glaube, es ist ihr erstes Album. Das zweite, TNT, war dann, ich glaube, es hieß TNT, war dann noch bekannter. Und damit bin ich dann in Berührung gekommen. Millions Now, Living Will Never Die heißt das Album. Wir sprechen über Instrumentalmusik und wir sprechen jetzt über einen Begriff, der jetzt Mitte der 90er immer populärer wird, nämlich Post-Rock. Mhm. Ist also eine, ja, im Grunde das ganze Wissen der Rockgeschichte, des Indie-Rocks, alles analysiert habend, aber hinter sich gelassen habend, transzendiert und daraus jetzt irgendwie eine Musik machen, die eigentlich für mich im Nichts endet.
Das so. Ist, glaube ich, auch die Idee.
Yeah.
Da gibt es auch Bands wie Explosions in the Sky und so Zeug oder mit Gesang Cigarettes After Sex oder so. Da passiert eigentlich nichts. Also kein Harmoniewechsel oder sonst was. Das erste Lied geht 20 Minuten oder noch länger. Und man denkt, und jetzt muss da irgendwann mal gesungen werden oder so. Das ist sehr, am Ende sehr elektronisch. Und Postrock hat immer was mit Ambient zu tun. Also eigentlich legt man sich da hin und dann wird man da weggetragen. Ein Ex-Schüler von mir und jetzt ein guter Freund, der Pierre, der hat ein Projekt gemacht, das hieß Escape of Apollo, und mit dem habe ich dann mal gespielt, weil die alles irgendwie am Computer machten, er und sein Kumpel, dann habe ich der Schlagzeug gespielt im Vorprogramm, das war in La, vor einer Band, die hieß, glaube ich, Immanuel oder sowas, und das war dann ein Konzert, wo viel Gitarren, Hall und sonst was, aber eigentlich groß nichts passierte. Und das war eigentlich reiner Postrock. Also Post bezieht sich nicht nur darauf, dass gewisse Dinge vorbei sind, sondern man ignoriert es auch. Also keine Rockismen oder so, sondern es wabert halt vor sich hin. Und ab und zu pluckert dann halt wie bei dem Opener irgendwelche Elektronik. Aber ansonsten, bei Sigur Rós sehe ich manchmal auch so ähnliche Tendenzen. Aber das soll, glaube ich, auch alles mehr oder weniger hinter sich lassen.
Ja, ja, das war die Idee.
Das kann man sich schon mal anhören. Zum Teil klingt es auch nach Krautrock,
ja,
finde ich. Aber das ist halt so ein Genre, das muss man mögen.
Das wird jetzt auch gehört eben mehr und mehr von diesen Leuten, die auch Tokotronic hören und so, Korthosen, Trainingsjacken, so, da taucht jetzt plötzlich Tortoise eben auch auf. Also die Pavement noch gehört haben vor 2 Jahren und jetzt irgendwie sowas Neues suchen.
Man will sich auch gar nicht mit Inhalten irgendwie rumschlagen.
Ja, jeder Inhalt ist schon wieder zu konkret und die Zeit der Ironie ist auch so ein bisschen vorbei und man landet jetzt eigentlich in der völlig freien Interpretation.
Ja, so kann man das sagen.
Jetzt kommt ein Künstler, den hatte man unterschätzt durch einen großen Hit, den er hatte. und er selber bezeichnet diesen Song als völlige Anomalie in seiner Musik. Und das macht das zweite Album deutlich, dass das ein Typ ist, der mit allen Wassern gewaschen ist und wesentlich schlauer und musikalisch versierter und komplexer zu Werke geht, als man das für möglich gehalten hätte, nämlich Beck mit seinem zweiten Album Orderly.
Das wurde ja dermaßen abgefeiert, fast wie OK Computer von Radiohead. Vom Hype her.
Mhm.
Und man muss sagen, zu Recht.
Ja.
Wenn man Beck heutzutage hört, denkt man, ah, das ist doch der von Scientology, aber der hat so viele unterschiedliche gute Platten gemacht, dass ich das ein bisschen schade finde. Übrigens, der Titel von der Tortoise-Platte stammt von einem Zitat der Zeugen Jehovas, um jetzt bei seltsamen religiösen Gruppierungen zu bleiben. Habe ich irgendwo gelesen.
Mhm.
Und Beck macht was in den 90ern natürlich Hochkonjunktur hat, nämlich Dinge zu loopen. Und mein Lieblingslied stammt von einem Lied der Rolling Stones, aber du wirst da mehr drüber wissen.
Also ich habe auf dem Album, weiß ich, dass das, der Song Where It's At war omnipräsent, der lief hoch und runter.
Nervt aber auch ein bisschen.
Nervt auch ein bisschen. Ich muss sagen, dass mich Beck auch gerne mal ein bisschen nervt.
Ich finde ihn
nicht so gut, wie ich ihn finden würde. Mir ist dann doch oft zu Hip-Hop-mäßig oder zu gleichförmig, obwohl er eben auch wieder kombiniert akustische Gitarren-Blues-Elemente.
Oder auf Mutations dann fast nur noch akustisch.
Ja, also ich finde ihn insofern interessant, als er natürlich unterschiedliche Stilrichtungen ausprobiert und drauf hat und auch echt gute Platten gemacht hat schon. Aber so zu dieser Zeit, als er noch sehr Hip-Hop-lastig ist, nervt er mich mitunter ein bisschen. Er zitiert natürlich auch ganz viel, da sind James Brown Samples drin, da sind Beatles, Taxman taucht auf, da ist Bob Dylan taucht auf.
Ja, das meine ich, It's All Over Now, Baby Blue.
Ja, ja, genau. Ja.
Den Sample finde ich super.
Ja.
Und ich finde den Opener Devil's Haircut,
finde ich auch gut,
so kantig, sperrig, aber auf eine gute Art.
Ja.
Und auch so ein Snare-Sound, der halt wirklich durchpeitscht. Ja. Sehr schön.
Die Dust Brothers sorgen auch noch für den elektronischen Wumms im Hintergrund.
Aber es ist so ein Album, wo man sagt, was waren jetzt in den 90ern so die Meilensteine? Und da kommt halt OK Computer und das mit Sicherheit.
Ja. Hast du was über DJ Shadow zu sagen?
Ich habe was über DJ Shadow zu sagen, nämlich, dass ich das mit diesen Schickimicki-Samplern Café Del Mar verbinde, mhm, irgendwo. Und es gibt sehr lange Tracks, 8, 9, 7 Minuten. Es ist unaufdringlich, aber ziemlich cool, finde ich. Und dann kommt in einem Lied Mutual, wie heißt es? Sleep, Slurp. Plötzlich ein Sample von Possibly Maybe von Björk. Und es ist so cool eingesetzt. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Das heißt
Mutual Slump heißt.
Slump, jawohl.
Und die Schauspielerin übrigens, die mir vorher nicht eingefallen ist, ist natürlich Jennifer Lawrence.
Oh ja, die natürlich einen kometenhaften Aufstieg, die auch ziemlich cool ist, finde ich.
Ja, die ist gut.
In ihren Antworten und so.
Ja.
Also ich finde, dass ich war echt überrascht, DJ Shadow, fetter, echter Bass und so. Manchmal denke ich von der Instrumentierung ein bisschen an Beastie Boys. Aber es ist unaufdringlich, es klingt so wie Café Del Mar, die Sampler kennt man ja vielleicht, mit so easily listening Zeug und so. Und auch hier habe ich gesagt, diese Platte hol ich mir.
Hey, jetzt aber.
Ich bin überrascht, aber echt cool. Ja. Und dieser Björk Loop oder dieses Björk Sample von Possibly Maybe, wirklich ein cooler Move.
Ja, da muss ich mir die nochmal anhören. Die ist mir nämlich jetzt irgendwie, ich glaube, ich habe sie gar nicht. Entweder habe ich nur ganz kurz reingehört oder gar nicht. Und aber ich könnte gerade nicht sagen.
Es gibt auch ihre Drum-Sounds. Also es hört sich an, als würde er wirklich ein Schlagzeug übersitzen und sagen, ich spiele jetzt auf der coolen Platte. Sehr cool.
Jetzt kommen auf der nächsten Doppelseite 3 Alben, die mir alle 3 wahnsinnig wichtig waren, wobei eins davon ganz schlecht gealtert ist für mich, nämlich das, über das wir gleich als erstes sprechen. Die Eels machen ihr Debütalbum, es heißt Beautiful Freak, es hatte ein sehr auffälliges Cover,
oh ja,
durch so ein Mädchen, das so bearbeitet wurde, dass die Augen so ganz groß sind, wie das so diese Glubschi Stofftiere, die es da gibt, oder auch ja, diese ganzen animierten oder die Disney-Figuren oder so, die immer viel zu große Augen haben.
Oder Big Eyes von
ja, Tim Burton. Stimmt, ja. Was wir hier haben, ist, ich habe das schon mal gesagt, ich glaube in einer der U2-Folgen, ich fand Mitte der 90er diese Idee, Elektronik und Rock miteinander zu verbinden, extrem bestechend und dachte eigentlich, das muss das nächste Ding sein und es wurde ja dann auch wirklich viel probiert. Ich finde, kaum eine Band hat es so überzeugend hingekriegt und so organisch miteinander verbunden für mich wie die Eels, aus wirklich viel elektronischem und geloopten Schlagzeug und aber dann trotzdem auch verzerrten Gitarren und halt unfassbar tollen Kompositionen. Hier hat das Magazin Q eine Beschreibung und die finde ich, die ist nicht schlecht. Stellen Sie sich Beck's Orderly-Rhythmen vor, die Songwriting-Reife der Beatles, Brian Wilsons visionäre Bearbeitungen und Arrangements und Sie haben eine komplette musikalische Vision, eine genreübergreifende Klanglandschaft, die Sie mit Ihren unzähligen Riffs einholen wird. Und dazu kommen jetzt aber auch noch die Texte, die insgesamt sehr traurig und einsam und verzweifelnd sind, aber die halt immer wieder auch Textzeilen haben, wo ich damals laut gejubelt habe. Zum Beispiel die erste Zeile von Novocaine for the Soul, Life is hard and so am I. Geil, ja, einfach so zack, gut auf den Punkt. Oder halt in diesem Susan's House, wo er diese Alltagsbeobachtungen hat und dann dieses Teenager-Mädchen mit dem Kinderwagen und er dann zweimal die Frage stellt, she must be her sister. She must be her sister, right? Und da habe ich echt immer Gänsehaut gekriegt. Und wahnsinnig toll arrangiert, Kirchenchor drin, irgendwie Orchester drin. Und toll, ganz, ganz tolles Album. Und leider deprimiert es mich mittlerweile so dermaßen, dass ich es nicht mehr hören
kann. Sein Buch, wie heißt sein Buch?
Ich weiß es nicht.
Sein Buch ist Wahnsinn. Irgendwie Days in Paradise, ja, irgendwas mit Days in Paradise, müssen wir nachher.
Ja,
super mal. Buch, ich habe es gelesen. Wo es halt auch um die Krebskrankheit, ich glaube, von seiner Schwester.
Ja, er hat auch eine interessante Biografie der, ja, der Verzweiflung und des Verlusts.
Richtig, und das ist ja echt so ein nerdiger Typ, Vollbartbrille. Und ich habe den in der Letterie gesehen vor ein paar Jahren. Da war es mir ein bisschen zu rockig, das kann er ja auch. Aber so als Typ finde ich den unglaublich. Und
Glückstage in der Hölle,
genau, nicht Paradies, das andere.
Mark Oliver Everett
heißt der. Wie ist sein Kürzel?
I, oder?
I, genau. Ja. Und das Buch kann ich nur empfehlen, wenn man nicht immer nur Rosamunde Pilcher lesen möchte. Glückstage in der Hölle, also sehr, sehr gut.
Ja. Ich habe die Platte mal noch gekauft vor ein paar Jahren, weil ich dachte, die muss man haben. Und dann habe ich sie meiner Tochter geschenkt.
Welche?
Die Beautiful Freak.
Ach so.
Ich kann sie nicht mehr hören. Ich weiß nicht, die Eels deprimieren mich wie wenig sonst.
Und trotzdem findest du gut.
Ja, ich, das also das Album war mir wahnsinnig wichtig. Ich habe es über viele Jahre gehört und war auch so ein Fixpunkt in so einer Idee, die ich immer so parallel ein bisschen verfolgt habe für mich mit eigenen Sachen in so einer Richtung. Aber nie konsequent weiterverfolgt habe.
Hm.
Zweites Album, das mir unfassbar wichtig war, 96, 97, Fiona Apple, Tidal.
Aus der Zeit gefallen eigentlich.
Ja, ja, weiß ich gar nicht. Also
das ist ja nichts mit Trip-Hop oder sonst was, sondern ja, das ist jazzig und fast so Johnny Mitchell-artig, finde ich.
Also sie war 18, als sie dieses Album aufgenommen hat und damals weiß ich noch, es hat einen wirklich umgehauen. Es war für mich, ist es eigentlich in einem Atemzug zu nennen mit dem Jeff Buckley Album oder auch mit Radiohead, was die Intensität angeht. Vielleicht auch Björk, was diese unfassbare, ich pack dich jetzt mal an deiner Seele und schüttel dich ein bisschen durch und du kannst da, jetzt lass dich da mal drauf ein und du wirst als jemand anderer hervorgehen, als du reingegangen bist. Also so ging es mir. Ich habe das Gefühl gehabt, da singt jemand um sein Leben und zwar auf eine, oder um ihr Leben, zwar auf eine unglaublich traurige, düstere, todunglückliche Art, aber auch eine sehr trotzige Art. Und sie hat eigentlich eine wahnsinnige Stimme, auch für eine 18-Jährige. Ja, man denkt eigentlich, da ist eine Frau, die hat alles erlebt oder mehr erlebt, als man mit 18 erleben sollte. Und war ein großer Erfolg auch. Für sehr viele Grammys nominiert gleich.
Das klingt auch nach musikalischer Routine mit, ja, 18, finde ich. Also Slow Like Honey finde ich super und Never Is a Promise mit einem schönen Klavier und Pale September, das sind so meine,
ja, die Hits. Hit-Single war Criminal. Und ich glaube, Shadowboxer waren zwei auch Chart-Erfolge. Da ist Psychedelia drin, Jazz, Blues und aber halt sehr klavierlastig insgesamt. Sie hat ja auch selber das Klavier gespielt und ist eine ganz fantastische, hochinteressante und komplexe Persönlichkeit, deren Karriere ja dann auch sehr holprig verlief. Sie hat vor ein paar Jahren nochmal ein Album gemacht, nur in ihrem Haus mit allen möglichen Alltagsgegenständen, die da auftauchen. Und dieses Album ist auch komplett nur im Stream überhaupt erschienen. Also wahrscheinlich so ganz kostengünstig selbst produziert, aber auch wieder extrem intensiv.
Ja, ich habe gelesen, sie hat das Album mit 18 gemacht und ihr Hund saß immer neben ihr. Und 2023 hat sie die Tournee abgesagt, weil jener Hund verstarb.
Okay,
ja. Das passt eigentlich.
Ja. Mann, oh Mann. Und dann noch eine Band, die mir über viele, viele Jahre unfassbar wichtig war, nämlich Wilco, die ich hier entdecke. Es gibt in den Mitte der 90er Jahre einen weiteren musikalischen Trend, der in Deutschland so ein bisschen auftaucht, aber in den USA deutlich mehr Erfolg hat, nämlich Alternative Country. Und was wir hier haben, sind junge Bands, die sich sowohl auf die Geschichte des Indie-Rock beziehen, als auch auf die des coolen Country. Also cooler Country, sagen wir mal Johnny Cash, Graham Parsons und die Country-Sachen von den Stones oder so. Und da entstehen jetzt Bands wie Sun Volt oder auch die Jayhawks, die ja dann Ryan Adams hervorbringen. Und eben auch eine Band mit dem Namen Uncle Tupelo. Und daraus geht Wilco hervor. Die machen noch ein Debüt, das sehr Country-Rock-lastig ist. Mir zu Country. Was ich dann interessant fand, waren die Kritiken, die ich gelesen habe zu dem 96er-Album Being There, wo es eben darum ging, dass da Country-Elemente auftauchen, aber nur in Form von mal irgendwie einem Country-Rhythmus oder einem Banjo, dass die Kompositionen aber viel mehr sich an den Beatles orientieren oder an Indie-Rock-Sachen.
Kann ich nicht nachvollziehen.
Und was?
An den Beatles.
Ja, Summer Teeth schon. Summer Teeth ist ein komplettes Beatles-Album. Also da hört man schon, dass Jeff Tweedy, der Mastermind von Wilco, deutlich Beatles beeinflusst ist. Auf dem Album vielleicht noch nicht ganz so, aber...
Mir gefällt Sunken Treasure und ansonsten Misunderstood und sonst nichts.
Ja, also das ist, glaube ich... Also ich glaube, dass du dem Album Unrecht tust. Ich glaube, dass dir The Lonely One zum Beispiel auch gefallen wird oder Dreamer in My Dreams oder What's the World Got in Store. Das sind so viele schöne, ruhige, meditative Sachen auch drauf mit so einer ganz fragilen Schönheit und unglaublich schönen Melodien. Und auch mit, ich finde die Stimme von Jeff Tweedy auch so toll. Also mir hat das Album sehr, sehr gut gefallen. Es ist halt leider ein Doppelalbum und hat sicher 8 Lieder zu viel. Und die reinen Country-Songs, wobei ich Forgot the Flowers immer nett fand, aber die Songs wie Far, Far Away oder so, die sich jetzt deutlich auf Country beziehen, finde ich eigentlich die schwächsten auf dem Album.
Also mir hat es zu sehr gerockt und ich fand es eigentlich lang. Ich gebe ihm nochmal eine Chance.
Also ich glaube, dass es dir besser gefällt, wenn du die Rocksachen mal weiterklickst und nur auf mal die ruhigen Sachen anhörst allein. Gerade die ich genannt habe, bin ich ziemlich sicher, dass dir noch mehr gefällt davon. Und Wilco explodieren ja dann danach
komplett. Ja, da wird es ja dann auch ein bisschen breiter und psychedelischer und so.
Jo. Dann haben wir Sepultura, mit denen konnte ich nie was anfangen und kann es auch jetzt noch nicht. Roots gilt als ihr Opus Magnum. Es ist Thrash Metal mit einem sehr unangenehmen Gesang für mich, eine Art von Gesang, die überhaupt nicht funktioniert. Mixt hier brasilianischen Latin mit Tribal Music und New Metal und dann eben typischen Thrash Metal Sachen. Mir gefällt es nicht und hat es nie gefallen, obwohl ich Thrash Metal prinzipiell mag in etlichen Fällen, aber Sepultura war nie für mich. Es war ihr letztes Album, danach haben sie sich zerstritten und es gab auch Managementprobleme und so weiter. Und dann ist dann Soulfly, glaube ich, daraus hervorgegangen, die mir aber auch nie gefallen haben. Wahrscheinlich tue ich der Platte Unrecht, aber ich kann einfach und konnte noch nie was damit anfangen. Jetzt haben wir hier noch zwei Maxwell, weiß nicht, langweiliger Neo-Soul.
Also das verstehe ich überhaupt nicht, dass das ist wie, jetzt mache ich eine Platte in den 70ern, zu der man 6 hat.
Ja, aber sie klingt auch nach diesen, es gab ja auch diesen Lounge-Jazz-Trend in den 90ern, in Deutschland dann so Jazz-Kantine oder so. Und da höre ich halt eben zu viel davon. Für mich ist eben kein Album der 70er, sondern ein ganz unangenehmes 90er-Album.
Ja, ja, klar, aber es soll halt, glaube ich, so ein bisschen den Vibe.
Ja, ja, das damals wollen sie, aber es klingt zu sehr nach den 90ern. Und also man kann bei viel gutem Willen natürlich an Marvin Gaye denken oder so.
Aber nur mit viel gutem Willen. Ja. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie das da auftaucht.
Ja, also kann man, glaube ich, überspringen. Ganz interessant ist noch Barry Adamson, Ödipus Schmödipus, schöner Titel, geht ja zurück auf vermutlich mal Harry Nilsson und sein Album Nilsson Schmilsen, was ja Wilco dann auch gemacht hat mit Wilco Schmilko. Und jetzt hier also Barry Adamson und im Grunde ist es Soundtrack-Musik viel instrumental. Der Typ ist interessant, hat bei Magazine gespielt und bei den Bad Seeds.
Das ist schon mal gut.
Und ein gewisser David Lynch ist ein großer Fan. Ich weiß nicht genau, worauf er sich hier bezieht, aber David Lynch muss wohl bei Barry Adamson angerufen haben. Ich weiß nicht, ob das sogar auf dem Album zu hören ist. So genau habe ich es mir nicht angehört. Barry, Zitat Barry, ich habe mir gerade 8 Stunden lang deine Platte Ödipus Schmödipus angehört und es ist so, als würde man Hitchcocks Filme im Kopf hören. Ich brauche das in meinem nächsten Film. Es hat eine filmische Seele, patentier es. Und einer der Songs taucht ja dann auch in Lost Highway auf, nämlich Something Wicked This Way Comes.
Ich habe es leider vergessen, mir das anzuhören, aber so wie sich das anhört, muss ich mir das kaufen.
Ja, das kann ich mal anhören. Adamson war sehr deprimiert, weil Primal Screams Screamadelica so erfolgreich war und sein eigenes Album Soul Murder, das er selber für ähnlich, aber besser hielt, nicht. Ja. Und dann hat er es versucht, noch besser zu machen. Leider kennt ihn heute trotzdem niemand.
Höchstens eins. Oder war doch mal bei den und so.
Jo. Ja. Oh, und dann müssen wir natürlich noch über Nick Cave in the Bad Seeds sprechen, der hier was sehr Interessantes macht und auch was, ja, was im Zeitgeist eigentlich auch auftaucht. Vor allem im Zuge des großen Erfolgs von Johnny Cash und seinen American Recordings. So wieder eine Rückbesinnung auf amerikanische Erzählkunst in dem Sinn, dass man alte Mordballaden, Mörderballads wieder aufgreift, ein Subgenre schon aus dem 19. Jahrhundert. Viele ganz alte traditionelle Texte, wo man teilweise gar nicht mehr weiß, wo die herkommen, aber halt diese so Mordgeschichten, Moritate, wie man es ja heute auch mit diesem Krimi-Boom oder so, Geschichten, die erzählt wurden, die weitergegeben wurden, Geschichten von jungen Frauen, die verschwunden sind, die ermordet wurden, Geschichten von Eifersucht, von oft Männer, die Frauen umbringen. Und er macht jetzt hier ein Album Murder Ballads. Delia's Gone von Johnny Cash ist ja auch so eins. Oder Nirvana mit Where Did You Sleep Last Night ist eine typische alte traditionelle Murder Ballad. Gallows Pole auch von Leadbelly. Black Betty. Und darauf bezieht er sich jetzt eben und covert da auch einige solche Traditionals, zum Beispiel Stagger Lee. Und das Album ist sein größter Erfolg.
Ja, das auch liegt wahrscheinlich an seinen Co-Stars.
Ja, eine Kooperation mit Kylie Minogue und dem Riesenhit und MTV-Hit und dem unwahrscheinlichen Charterfolg, aber eine neu geschriebene Murder-Ballad.
Where the Wild Roses grow. Spiele ich oft live mit meiner Frau, genauso mit unserem Moonclaws-Projekt, genauso wie Henry Lee, wo er mit PJ Harvey singt. Man sagt ihm auch eine Affäre nach. Mhm. Und Henry Lee, wenn man jetzt den Text mal richtig durchliest, ist ja wirklich ganz, ganz schlimm.
Ja.
Da wird ein Junge umgebracht, aber von der Frau diesmal. Und am Schluss wird er dann in den Brunnen geschmissen und dann, dann wird erzählt, wie dann das Fleisch von seinen Knochen runtertropft und so. Das ist eigentlich schon Splatter.
Ja, genauso wie auch The Curse of Millhaven über die engelhafte Loretta, die sich in eine 14-jährige Todesfee verwandelt, um die Bewohner ihres Dorfes abzuschlachten.
Ja, da hat er mal wieder ganze Arbeit geleistet, aber damit war Nick Cave nicht nur irgendwelchen Indie-Menschen ein Begriff, noch mit Birthday Party oder sonst was, sondern jetzt hat man den, auch wenn er nie mehr in den Charts auftauchte, irgendwo im Bewusstsein. Und wenn ich sage, das war vor 2 Jahren oder 3, in Rastatt bei Nick Cave, dann weiß sofort fast jeder, auch Otto Normalverbraucher, ja, kenne ich irgendwo hier.
Ja, ja.
Und live macht er das halt wirklich zu einer Messe. Er war letzte Woche bei Stephen Colbert in der Talkshow und da sagt er auf die Frage, was Musik für ihn bedeutet, weil er natürlich 2 Söhne verloren und sonst was, auch Heilung braucht, dass Musik noch das Einzige ist, wo man auch mit dem Publikum so eine Art transzendente Verbindung herstellt. Und das fand ich sehr gut. Er sagt dann bei Stephen Colbert, dass ihm KI, also künstliche Intelligenz, extreme Sorgen bereitet, weil dieser Akt des Songschreibens, was ja auch was für viele Transzendentes ist, mehr oder weniger abgeschafft werden kann.
Mhm.
Und das kann ich 100% unterschreiben. Und guckt euch das an. Nick Cave bei Stephen Colbert. Er ringt so ein bisschen nach Worten und so. Aber ist cool. Und live ist halt wirklich unglaublich. Auch was er mit dem Publikum macht und so.
Es gibt zwei tolle Graphic Novels auch. Eine, Nick Cave, seine Autobiografie oder seine frühen Jahre dann auch in Berlin und dann das, die Gründung von Birthday Party und so weiter. Und es gibt auch eine mit dem Titel Murder Ballads, wo auch Where the Wild Roses Grow vorkommt. Und ich glaube noch eins von diesem Album in Form von Kurzgeschichten als Graphic Novel gezeichnet. Ich weiß gerade nicht mehr von wem. Vielleicht kann ich den Link noch nachreichen über die Shownotes. Sehr faszinierend. Long Black Veil ist da auch noch eine von mir oft gespielte, live gespielte Murder Ballad von Johnny Cash.
Nick Cave hat ja mit Kylie Minogue eine Landsfrau ins Rampenlicht, das sie nicht gewohnt war, gezerrt, nämlich ins Rampenlicht der Indie-Gemeinde, weil Kylie Minogue eigentlich immer als Stock Aitken Waterman, Pop-Sirene bekannt, wobei Can't Get You Out of My Head war dann doch schon sehr cool, vor allem mit dem Video. Aber beide sind Australier und inzwischen kann man dann auch sagen, Kylie Minogue, weil sie halt durch Nick Cave geadelt wurde, kann man eigentlich sagen.
Ja.
Und Nick Cave hat, glaube ich, so eine Art Blog, wo ihm teilweise vorgeworfen wird von manchen, er wäre so verweichlicht und so, und er gibt immer extrem intelligente Antworten, also auch als Mann, der halt zwei Söhne verloren hat und so, also da wird das entlarvt, dass man als Alternative- oder Indie-Mensch immer irgendwie eklig sein muss, provozieren muss oder sonst was, und er sagt dann wirklich oft weise Worte. Das finde ich cool, weil es gibt ja nichts Einfacheres, als ständig irgendwie den unangepassten Typ zu spielen und dann was rauszuhauen, wo man denkt, oh, boah, und so. Aber nee, er macht's anders. Finde ich gut.
Ja. Ein letztes noch. Das Cover dieses Albums zählt, glaube ich, zu meinen Lieblingscovern überhaupt der Rockgeschichte. Das hat mich von Anfang an extrem fasziniert, war für mich auch direkt der Grund, warum ich das Album damals auf CD leider gekauft habe, weil es natürlich auf Platte nicht erhältlich war. Ich habe immer mal versucht, dem nachzugehen. Es ist ein Schweizer Künstler, Frederik Schnieder, von dem ich aber nie mehr, ich wollte eigentlich dieses Bild als Gemälde, es war aber nicht zu kriegen oder als Druck oder so. Ich habe ja so eine Besessenheit mit Häusern und alten Häusern und vor allem Häusern im Wald. Und dieses Cover hat mich immer magisch angezogen und ich habe es auch in so einer Vergrößerung mal irgendwie dann in meinem Musikzimmer hängen und hatte jetzt schon lange keine richtige Begehung dieses Orts mehr, aber habe mich sehr, sehr viel an diesem Ort, den dieses Bild zeigt, aufgehalten schon.
Ja.
Gut, dann haben wir nochmal Underworld, über die haben wir ja schon gesprochen, durch ihren großen Hit, wie hieß es noch, Born Slippy, aus dem Trainspotting Soundtrack, aber das Lied ist nicht auf diesem 96er Album enthalten. Second Toughest in the Infants heißt das Album. Dimmery nennt es eine der reifsten Platten der 90er, auch wieder Drum and Bass, unheilvolle Beats. Und mehr weiß ich gerade nicht mehr. Ich habe es mir angehört, aber ich glaube, ich habe es schon wieder vergessen.
Das erste Lied geht 16 Minuten, das zweite 15, das dritte 9 und dann werden sie kurz, dann geht es nur noch 7 Minuten. Ich finde das Album ähnlich wie Faithless und ich finde, dass das auch so ein bisschen die Club Atmosphäre so der 90er rüberbringt, aber alles so ein bisschen mit so Düsternis. Also, dass das halt nicht alles so, yay, super, sondern da steckt eine Bedrohung drin. Und auch das werde ich mir kaufen. Ich habe aufgeschrieben, das war in den 90ern der Club-Scheiß, Tanzen in Trance. Mhm. So ist es auch ein bisschen. Und das gefällt mir viel besser als dieses Drum-and-Bass-Gescheppern. Das finde ich ja viel konsequenter. Ähnlich geht es mir mit LTJ Bukem. Das klingt, das hat er da auch aufgelistet, Logical Progression heißt das. Und das ist auch extrem trance-lastig und klingt für mich auch wie Café Del Mar. Nur halt für Leute, die jetzt so in halb, warum auch immer, durch irgendwelche Substanzen oder so, in Halbtrance irgendwo rumliegen. So klingt es für mich. Aber ich finde es angenehm und also durchaus düster, deshalb finde ich es wahrscheinlich auch angenehm. Hm? Schon mal reingehört?
Nee, das war nicht auf Spotify und dann wollte ich es anhören und habe es vergessen.
Also es klingt so wie so Trip-Hop, Jungle, Drum and Bass. Ein bisschen nach New Age und Trance. Aber das kann man bei einer Nachtfahrt, finde ich, durchaus mal reinlegen.
Ich habe jetzt ein bisschen ein Zeitproblem und würde, glaube ich, schon zum Ende dieser Folge gleich kommen. Damit ich die Platte nicht nochmal rumschleppen muss.
Die ist ja so schwer.
Würde ich sie hier einschieben und dann kannst du ja noch ein letztes machen, wenn du magst, aus dem Dimmery. Du bist ja echt gut vorbereitet.
Ich bin wahnsinnig
vorbereitet, wie selten.
Ja, es tut mir leid.
Suede habe ich hier auf Vinyl, meine einzige Vinylplatte von 1996, nachdem ich ja Beautiful Freak verschenkt habe. Coming Up heißt das Album. 5 Top 10 Singles drauf. Trash, Beautiful Ones, Lazy, Filmstar und Saturday Night.
Und ich kenne kein einziges.
Und Suede habe ich ja sehr, sehr gefeiert mit ihren ersten beiden Alben. Und jetzt sind sie immer noch toll und gut. Sie klingen wie eine, ja, viele Bowie-Referenzen, also Ziggy Stardust, frühe 70er Jahre Bowie, aber halt als Indie-Rock. Aber man merkt, dass der Gitarrist, wie hieß er, Bernard Butler, ausgestiegen ist. Und der ist, glaube ich, halt ein ganz, ganz, ganz genialer Typ, der vor allem das erste, aber auch das zweite Album doch nochmal mit ganz überraschenden Ideen veredelt hat. Hier geht es jetzt schon doch sehr direkt auf den, ja, auf den Chart-Erfolg mit den bewährten Formeln, aber nicht mehr ganz so überraschend, nicht mehr ganz so packend. Der neue Gitarrist heißt Richard Oakes. Der macht seine Sache auch fein, aber ein Bernard Butler ist er nicht. Für mich ist eigentlich gar nicht mal eins von diesen 5 Songs der große Hit auf dem Album, sondern She, das 5. Lied. Aber sonst halt auch wieder ein klasse Suede-Album. Also diese ersten 3 Suede-Alben gehören für mich zum allerbesten, was die 90er aus Großbritannien im Indie-Rock-Bereich hervorgebracht haben.
Das war nicht eben wenig. Wenn du sagst, She war keine Single, aber das beste Lied, da wird mein Bruder jetzt wieder sagen, find ich nie die Single gut, ist mit dem Hit gut. Was ja halt oft auch so ist.
Ja.
Und jetzt sage ich was über die Fugees. Der Hit Killing Me Softly hat mich nicht softly gekillt, sondern extrem wie im Splatter-Movie. Ich habe das Lied sowas von gehasst. Ich weiß gar nicht, ob das wegen dem... Ich fand Killing Me Softly so schlimm, dass ich mich überhaupt nie mit den Fugees beschäftigt habe. Und jetzt habe ich es getan. Und wenn ich ein Lied höre wie Cowboys, sage ich, ein Fehler. Das finde ich nämlich sehr, sehr gut. Ich finde die andere Coverversion No Woman No Cry auch eigentlich völlig für die Tonne. Vielleicht gibt es ja einen Grund, warum die das gemacht haben. Keine Ahnung. Ich brauche es nicht. The Score finde ich auch gut wegen dieser coolen Gitarre. Also ich habe den Fugees immer Unrecht getan, weil Killing Me Softly, ich wurde nicht müde zu sagen, wie schlimm ich dieses Lied.
Ja, das Ding ist wirklich, dass dieses Album The Score halt ein Wahnsinnserfolg war. Die Fugees waren omnipräsent. Es gibt ja noch 2 Riesenhits auf dem Album, nämlich Ready or Not
auch
und
cool
Fugee La. Beide besser eigentlich als Killing Me Softly, fand ich auch.
Schlechter geht's auch nicht.
Auch der Beginn dann für 2 Solo-Karrieren mindestens, nämlich Lauryn Hill, die ja dann auch in Sister Act dann auch geschauspielert hat und ja wirklich omnipräsent war und mit ihrem Debütalbum ja auch nochmal durch die Decke ging, und Wyclef Jean, der auch noch Hits hatte. Ich finde die Fugees angenehm, weil sie eben nicht so dieses Gangster-Ding haben, so brutal, obwohl das Cover an The Godfather gemahnt, aber
ja,
es ist eben kein Gangster-Rap. Finde es aber auch ein bisschen langweilig, auch wenn meine Frau den Kopf schütteln muss jetzt, weil es eines ihrer Lieblingsalben aller Zeiten ist. Aber mich packt es nicht. Ich finde es zu, es plätschert für mich zu nichtssagend dahin.
Ja, also bei The Score finde ich das durchaus angenehm. Und Cowboys ist das sehr unterschiedlich. Und dann kommt halt Killing Me Softly und das killt für mich die Platte. Aber kann man ja wegkratzen oder so.
Hm.
Da bin ich ja wirklich, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht erklären. Aber eins meiner Hasslieder.
Ja. Ich glaube, mir war es total egal.
Nee, das lief ja überall. Ich jedes Mal, oh Gott, schon wieder fast wie Knocking on Heaven's Door von Guns N' Roses. Da musste ich auch jedes Mal, hey, halt bitte endlich die Fresse.
Oder Losing My Religion für mich.
Also, ja. Jetzt sage ich ganz kurz noch was, John Spencer Blues Explosion, weil ich muss ja jetzt sagen, ich habe mir wirklich fast alles angehört. Und wenn es eine Definition für kaputt gibt, ja, im Bereich, was weiß ich, eigentlich rootsigem Rock oder Blues, dann ist diese Platte, die beginnt sogar ähnlich wie Do It von Rollins Band mit einem Schrei, aber der hier geht wirklich ins Mark. Das Lied heißt Skunk und man denkt, was ist denn jetzt los? Und dann kommt alles Mögliche, nur kein Blues, habe ich das Gefühl. Es klingt manchmal wie die Cramps oder Mick Jagger auf Speed. Und der Gesang ist irgendwie weit hinten und so. Und dann kommt mal ein Honky-Tonk-Klavier. Und man denkt, da hockt ein Typ im Keller, der jetzt komplett wahnsinnig geworden ist. Und dann läuft so ein windiger Plattenboss vorbei und sagt, das klingt ja so kaputt. Dem gebe ich jetzt glatt einen Vertrag. Mal reingehört?
Ja, ja, ich kenne John Spencer. Ich habe ihn zweimal live gesehen.
War er da auch so kaputt?
Ja, ja, ist ganz kaputt. Er sieht aus wie ein punkiger Elvis. Ich finde, so klingt es auch teilweise. Ja. Also versucht irgendwie so ein bisschen was Elvis-mäßiges.
Ja, dann klingt es wahrscheinlich wie Cramps.
aber deutlich mehr Punk, deutlich weniger Rock. Billy im Sound letztlich. Kaputt trifft es auf jeden Fall. Also er hat unfassbare Koteletten, sieht eigentlich total cool aus, aber die Konzerte halt immer trashig, immer kaputt. Er hat einmal noch so ein richtiges Rockabilly-Album mit so einem Nebenprojekt aufgenommen, da habe ich ihn auch nochmal live gesehen. Ich fand das mal sehr faszinierend und finde es heute brutal nervig. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mir den, ich glaube, ich habe ihn zweimal oder dreimal live gesehen und weiß heute nicht mehr so richtig, warum. Ich wollte es, glaube ich, auch gut finden.
Hat dich jemand hingeschleppt?
Nein, ich fand den irgendwie interessant und das war auch so ein Typ, von dem man immer mal was gelesen hat und dann kannte ich noch Leute, die den gut fanden und dachte immer, den finde ich jetzt auch gut. Ich glaube, es gibt auch ein Album, ein späteres, das ist auch ein bisschen besser.
Also ich kann mir vorstellen, dass das jemand, der ähnlich kaputt ist, wirklich gut findet. Ja. Vielleicht hatte ich jemand mitgenommen, wie Max Gold schreibt, komm, wir schauen uns eine Hochhaussprengung an. Also so ähnlich klingt es auch.
Ein schöner Satz zum Abschluss dieser Folge und es gibt auf jeden Fall mindestens noch eine dritte Folge über das Jahr 1996.
Wer hätte das
ein
gedacht?
Jahr, das sich doch als, wie soll man sagen, profunder jetzt entpuppt hat, als ich zunächst dachte.
Liegt das an meiner Vorbereitung?
Ja, unter anderem.
Das heißt, ich habe in allen 180 Folgen davor eigentlich total abgelost, alles abgenickt.
Ja, du hast halt improvisiert. War ist ja auch eine Kunstfertigkeit. Mhm. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.